Eben, es sind zwei, drei Dinge, die so schriftlich zum Gebet von mir vorliegen. Das eine ist ja dieses Kapitel über das Gebet im Gott ergriffen, wo ich auch so einen Vorschlag mache, in Anknüpfung an das, was wir gestern Nachmittag gehört haben, so mit der Zeit. Ich hatte ja eben schon gesagt, die Basis, meine ich, allen Betens sei der Dank. Das hat was mit dem Glauben zu tun. Glaube heißt Gesamtinterpretation meiner Situation, dass der Mensch eben sich sagen darf, jeder Einzelne bei seinem Namen gerufen, als er selbst gewollt, als er oder sie selbst gewollt. Das kann nur von Gott her sein. Ich immer sage, die Eltern konnten im besten Fall bei mir einen Buben wollen. Mich konnten sie nicht wollen, weil sie mich ja gar nicht kannten. Mich mussten sie nehmen. Das war dann einfach so. Aber wer an Schöpfung glaubt, der weiß, dass er oder sie als Person beim Namen gerufen selbst gewollt ist. Sein heißt gewollt sein. Wir sind nicht irgendwie so da oder so, sondern wir sind da als gewollt. Jeder und jede Einzelne. Und deswegen meine ich, sei dieser Vollzug des Hörens und des Annehmens des Schöpferwortes, geschaffen im Wort, haben wir eben gehört, nicht? Da ist das Hören, das sich sagen lassen, ist der Grundvollzug von Antwort und der Grundvollzug von Wort. Wir haben die Sprache in erster Weise erstmal zum Hören, so wie der Glaube auch vom Hören kommt. Das erste ist das Hören und dann wird erst geantwortet. Und Heidegger hat immer gesagt, auch zum Antworten muss ich erstmal auf die Sprache hören. Also ich höre auf den, der mir was sagt, und ich muss hinhören auf die Sprache. Was verlangt die für ein Nominativ, was verlangt die für ein Verb, was verlangt die für eine Endung? Man muss also hören, ehe man dann reden kann. Das ist die erste Bestimmung. Das Ohr ist wichtiger. Und inzwischen gibt es ja auch die Untersuchungen, dass das auch bei den Kindern so ist. Das erste ist das Ohr. Und man hat also solche Experimente gemacht, dass zum Beispiel die Mutter, früher sagte man werdende Mutter, aber es ist ja keine werdende Mutter, ist ja schon eine Mutter, nicht? Weil das, was da im Bauch ist, ja auch schon ein Mensch ist und nicht etwa ein Etwas auf dem Weg zum Menschsein, nicht? Also wenn diesem Kind zum Beispiel dann Märchen vorgelesen werden und man liest, wenn es dann geboren ist, Märchen vor und es kommt das Märchen vor, was die Mutter vorgelesen hat, strahlt das in einer anderen Weise als sonst. Also es wird einfach wahrgenommen und aufgenommen schon von dort her, da wird noch nicht geredet, aber gehört. Das ist unser intimstes Organ, das Hören. Dieses Aufnehmen, was dort geschieht. Und dieses grundsätzliche Hören ist schon der Grundvollzug von Dank, ehe man ausdrücklich antwortet oder Danke sagt. Also sich etwas gesagt sein lassen, sich geschenkt sein lassen. Manche Leute reagieren ja auf ein Geschenk gleich, indem sie sich rächen. Heißt auf Deutsch, sich revanchieren, nicht? Zu Weihnachten ist das so, der Schlagabtausch. Wie du mir, so ich dir. Nicht? Während das in Wirklichkeit ein sich entgegennehmen, sich annehmen ist. Und annehmen ist eben kein Passiv, sondern genau dieses Medium, von dem ich da vorhin geredet habe, dieses sich ergreifen lassen. Und das ist die, nur so kann ich vernünftig mit meiner Herkunft umgehen, dass ich sie annehme. Und dass ich mit der umgehen kann, weil ich weiß, ich bin mir gegeben. Was ist denn da anders? Wenn ich mich verwirkliche, bin es nur ich, mich. Aber wenn ich mich annehme, ist es eine dreistellige Relation. Ich, mich, von jemand. Und im geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Also wenn Gott mich mir gibt und wenn Gott mich meinen Leuten gibt, dann mag ich ja so ungenießbar sein wie immer. So ungenießbar, das sagt er selber, sagt, wenn eure Kinder euch fragen nach einem Brot, gebt ihr ihnen keinen Stein und wenn sie ein Ei wollen, keine Viper oder sowas. Nicht? Also wenn wir anderen Leuten gegeben werden, sind wir offenbar nicht bloß unheil. Wir sind uns gegeben und anderen gegeben und von ihm her. Deswegen Grundvollzug des Gebets, Dank, Vergangenheit. Und dann hatte ich schon vorhin gesagt, der Zukunftsmodus von Dank heißt Bitte. Ich kann ja Gott zum Beispiel danken, sagen, ich danke dir, dass ich heute Abend wieder gut gesund nach Hause komme. Das weiß ich aber nicht, ob ich das tue. Ich weiß ich ja nicht, aber ich hoffe es. Ich wünsche mir das. Und wenn man das jetzt sagt, also erstmal, ich vertraue drauf und wünsche mir, dass ich da heil heimkomme und dann hoffe ich, dass du mir das auch gewährst. Wenn ich das auf vernünftige Sprache ausdrücke, dann heißt das, ich bitte dich darum, dass ich heute Abend nach Hause komme. Und deswegen sagt Thomas von Aquin, das Bittgebet ist interpretativa spe, ist die Selbstaussprache der Hoffnung. Und anders als in Hoffnung kann ich auf Zukunft nicht zugehen. Was machen denn Menschen mit der Zukunft sonst? Entweder sagen sie, es liegt alles schon fest, das ist so das Problem bei den monotheistischen Religionen, Kismet, es ist alles schon passiert, man kann überhaupt nichts machen, es ist alles schon fertig, es gibt gar keine Zukunft. Oder ich, das ist dann modern, säkular, ich plane. Aber planen kann ich ja immer nur von meinem heutigen Bewusstsein her. Und wer heute plant, stellt am Morgen schon fest, dass er gestrig ist und dass die Planung nicht funktioniert. Darum heißt das ja auch, darum macht nur einen Plan, gehen tut er wieder nicht. Und was machen diese ganzen Planereien da in Brüssel? Die sind die meiste Zeit beschäftigt mit der Beseitigung der unerwünschten Nebenwirkungen, die alles andere als Nebenwirkungen sind, denn die sind die Hauptsache, die dabei rauskommt. Also wie gehe ich menschlich mit Zukunft um, wenn ich nicht hoffen kann auf jemanden, der über meine Möglichkeiten hinausreicht? Und das spricht sich aus in der Bitte, das dorthin gehört. Und dann die Spitze vom Ganzen, da würde ich sagen, das ist die Gegenwart, der selbstvergessene Lobpreis. Selbstvergessen. Danken tun wir im Blick auf das, was wir kriegen und andere kriegen. Bitten denken wir an unsere Hoffnungen für uns und für die Menschen, die uns nahestehen oder so etwas, für die man dort eintritt. Da geht es um uns. Im Lobpreis haben wir uns völlig vergessen und sind einfach nur platt, weg, wie man so sagt. Und wann ist der Mensch mehr da, als wenn er in dieser Weise ganz weg ist? Angesichts der Herrlichkeit Gottes. Das ist die eigentliche Spitze von Gebet. Aber in vielen Sprachen hängt eben tatsächlich dieser mittlere Bereich, Beten und Bitten und Betteln, wie wir ja gehört haben gestern, ne, hängt da miteinander zusammen. Und deswegen steht das so im Vordergrund heute etwas. Da ist aber jetzt etwas zu sagen, was ich merkwürdigerweise nicht finde in so den letzten Veröffentlichungen auch von Theologen zum Gebet, dass nämlich Thomas von Aquin sagt, Gott will, dass wir bitten, er verlangt das Mitgebet, weil er uns die Würde der Miturheberschaft geben will. Man sagt, Gott will verschiedene Dinge nicht tun, wenn er nicht drum gebeten wird. Das hängt damit zusammen, auch das sagt Thomas von Aquin, dass Gott das Freiheitsgeschöpf magna cum reverentia, sagt er, mit großem Respekt behandelt. So wie der Engel Maria fragt, ob sie das wirklich machen will. Und wie Jesus den Bartimäus, der in Jericho fragt, was soll ich dir tun? Der muss ja überlegen, was er tut. Wenn er die Augen hat, ist Schluss mit Betteln, muss er arbeiten. Also wo gehört da was hin? Und diese Anfrage an uns, dieser Respekt und diese Vorsicht, nochmal, er konnte uns nicht fragen, ob er uns überhaupt ins Sein ruft. Das geht aber auch nicht. Wir haben gesagt, Allmacht heißt nicht, ein viereckigen Kreis machen können. Nicht? Und deswegen geht sowas natürlich nicht. Aber ab dort geht er mit uns äußerst respektvoll um und fragt uns, tut Dinge zum Teil erst, wenn wir ihn bitten. Und Bittgebet heißt dann erst bei ihm die Erlaubnis zu geben, was zu tun. Das ist das, was eigentlich dort hineingehört. In dieser Öffnung auf was Neues der Zukunft her, es liegt eben nicht alles fest. Darüber müssten wir eben sehen, wie das hingehört. Also er sagt, er will uns die Würde der Mitursächlichkeit geben. Und wenn man jetzt mit den Rabbinern argumentiert, dann muss man sagen, das ist eigentlich nur der Fortsetzung von viel Größerem. Nämlich, dass jeder von uns ein Geschöpf Gottes ist, aber keiner und keine von uns von ihm privat geknetet. Das war ja nur der Adam. Ne? Gut, die Eva wurde auch noch rausgeholt aus der Rippe oder so. Ne? Aber sonst ist es so, dass wir eben gezeugt und empfangen werden und geboren werden. Manche nehmen das ja Gott übel, nicht? Sie sagen, warum knetet er mich nicht privat und dann werde ich so geboren, interfaces et urinam und das geht ja eigentlich nicht. Ne? So ist es. Wir verdanken uns anderen Menschen und wenn das schon für unser Leben gilt, kein Wunder, dass es für andere Sachen gilt. Wie eben auch bei der Fürbitte und alles, wo das hineingehört. Also dieses Eintreten für jemand, das hier gegeben ist. Und insofern ist das Bittgebet schon eine wichtige Sache und auch eine Handlungsregel. Da zitiere ich hier diesen Freigeist Lichtenberg, der sagt, unternimm nicht etwas, wozu du nicht das Herz hast, den Segen des Himmels zu erflehen. Man kann sich ja fragen, kann ein Einbrecher erst zu Gott beten, dass er ihm hilft, dass das alles klappt mit dem Schrank aufschweißen da? Ne? Also sagt er, du kannst das durchaus zu einer Handlungsregel machen, tu nur das, worum du auch Gottes Segen erbitten darfst, dass das mit hineingehört. Und von dort her meine ich, sei das eben so ein Gesamtvollzug. Und dann gab es ja so eine berühmte Formel, gestern hatten sie den Benedikt, jetzt kommt also so ignatianische Spiritualität, nicht? Wenn sie also zwei haben. Nicht? Da gibt es so die Fünklein vom Ignatius und da heißt ein Text, vertraue so auf Gott, als hinge der Erfolg ganz von dir ab, nichts von Gott, aber mühe dich so, als ob du nichts und Gott alles allein tun würde. Das klingt ja so ganz plausibel, nicht? Aber versuchen Sie das mal zu tun. Das ist ein völliger Schmarrn, das geht überhaupt nicht. Und da stimme ich ganz Herrn Höhn zu, der greift das nämlich auch auf und sagt, wie soll denn das gehen? Vertraue auf Gott so, als hinge der Erfolg ganz von, nein, das kommt noch nicht, sondern eben so, tu das so, das kann es nicht sein. Und jetzt gucken wir ins Original, das ist nämlich der Text in der Übersetzung verschlimmbessert und dort heißt der Text so im Original. Vertraue so auf Gott, als hinge der Erfolg ganz von dir ab. Nicht von Gott. Und mühe dich so, als ob du nichts und Gott alles tun würde. Das klingt jetzt erstmal ganz verrückt. Aber wenn wir einen Moment darüber nachdenken, ist das etwas, was wir machen können? Wir können also nicht, da spielen wir wirklich Theater, zu sagen, also vertraue so auf Gott, als hinge alles von Gott ab und nicht von dir. Und handle so, als hinge alles von dir ab, das geht überhaupt nicht. Aber das andere geht. Das heißt, vertraue so auf Gott, als ob alles von dir abhinge. Das heißt, du sollst was tun. Du sollst was tun und er tut nicht an deiner Stelle, sondern du musst tun. Auch Fürbitten reichen nicht, wenn die bloß, weil das haben wir ja schon gehört, nicht? Fürbitten, da sollen wir was tun. Man kann nicht sagen, also mach die Menschen besser, nicht? Sondern man kann höchstens sagen, hilf mir, mich zu bessern erstmal. Nicht? Kann man mal weiter gucken, wie es dann weitergeht. Weil das Stück von Welt, das wir sind, können wir ja ein bisschen ändern. Nicht? Beim anderen ist schwieriger. Aber wir probieren ja lieber bei den anderen als bei uns. Weil das wen ja wehtut, das ist der einfache Grund. Also, wenn ich wirklich so auf Gott vertraue, dass ich es in dieser Form mache, dass das hängt ganz von dir ab, tu was. Und genauso vertraue so auf, im anderen Fall, mühe dich so, als ob du nichts und Gott alles könnte. Das heißt, wir sind nicht zum Erfolg verurteilt. Wir sollen unsere Pflicht tun und das reicht. Was dabei rauskommt, das haben wir ja nicht in der Hand. Und dann gibt es einen Sinn, dass ich also hier tun kann und arbeiten kann und weiß, das muss nicht sein. Deswegen erzähle ich ja zu dem Gleichnis mit den Talenten. Da ein Talent und zwei Talente und fünf Talente, immer noch einen mit drei Talenten dazu. Nicht um unseren Herrn zu verbessern, sondern um das einfach so zu ergänzen. Nämlich einer, der das gemacht hat, was ja der Herr zu dem sagt, der sagt zu dem einen, der das vergraben hat, sagt, du hättest es ja wenigstens auf die Bank bringen können. Und jetzt sind die mit den drei Talenten, da hat es einen auf die Bank gebracht, aber das waren eben die Lehman Brothers. Und jetzt sitzt er da und das ist weg. Und der versteckt sie im hintersten Kohlenkeller. Aber natürlich wird er hervorgeholt und man sagt, du kriegst auch deine drei Städte dazu, denn Erfolg ist ja keiner meiner Namen. Wie der Buber mal gesagt hat im Gespräch in Frankfurt, er hat gesagt, Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Das muss erstmal nicht unbedingt rauskommen, sondern man soll tun, was man tut. Und deswegen finde ich es so befreiend, was manche Leute negativ empfinden, dass da im Lukas-Evangelium steht, wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen wurde, dann sagt, wir sind unnütze Sklaven. Es kommt nicht so drauf an. Also wir müssen was tun, aber nicht, weil sonst die Welt untergeht, sondern weil wir unsere Pflicht zu tun haben. Das steht schon an. Und zu diesen Pflichten gehört also einerseits das Handeln, andererseits ist das Beten selber ein Handeln. Das hat Pater Rahner mal an Karmeliten in den Niederlanden geschrieben. Er sagt, Beten ist ein Tun, aber auch Tun ist ein Gebet. Also nach beiden Seiten gilt es, das Tun ist ein Gebet und das Gebet ist schon ein Tun. Dass das hier mit hineingehört, Wie geht das also? Das heißt, ich tue was. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ein bisschen klang das auch vorhin so, bei großen Sachen muss ich also darum bitten, bei den kleinen, die muss ich selber tun. Ich meine, wir sind ja restlos in allem geschaffen. Also müssen wir uns über alles wundern, für das Große und das Kleine. Schlechterdings alles verdanken wir ihm, indem wir es selber tun. Also haben wir auch schlechterdings für alles auf ihn zu hoffen, im Großen wie im Kleinen. Dass man sich ein bisschen überlegen soll vorher, ob man nun wirklich für alles bittet, das finde ich sinnvoll. Zum Gebet gehört ja deswegen auch die Form, so hat es uns Jesus vorgemacht, zu sagen, das und das wünsche ich mir und da bitte ich drum, aber dein Wille geschehe. Und das würde ich jetzt nicht bloß so negativ sehen, wie wir es vorhin gehört haben, dass man sagt, das ist also sich so ein Rausreden, sondern dass man wirklich, glauben wir, deswegen behaupte ich, ist das Bittgebet ein Ernstfall des Glaubens, glauben wir, dass Gott wirklich unser Bestes will. Ich meine, im Einklang mit den evangelischen Theologen, mit den Theologen der Reformation, zu sagen, dass jede Sünde und jede Verfehlung ein Mangel an Glaube ist. Katholisch sagen wir mal Mangel an Tugend oder so. Ich sage ein Mangel an Glaube. Wir glauben nicht, dass Gott für uns sorgt, also meinen wir, müssen wir selber tun. Das geht schon los im Paradies, dass die denken, wir müssen selber an den Baum da, sonst kriegen wir es ja nicht. Anstatt zu warten, das hätten die abends ja gekriegt, nicht als Kompott. Und das haben sie also verpasst. Das ist der Punkt. Also ich muss nicht selber sehen, wo ich bleibe. Dass die Leute meinen, man kommt da zu kurz. Auch das kann man bei Thomas lesen, der sagt, Gott wird durch nichts beleidigt, außer was die Menschen gegen ihr eigenes Wohl tun. Weil die Leute immer denken, sobald was Spaß macht, wird es verboten, entweder von Gott oder vom Bodenpersonal. Nein, so ist es nicht. So ist es nicht. Sondern verboten ist nur das, wo man selber gegen sein eigenes Wohl handelt. Das ist also, die ganzen Gebote sind nur Gebrauchsanweisungen für glückendes Leben, dass das hingehört. Und das müsste man annehmen und aufnehmen und kann von dort her alles erwarten, denn das kann man beim Wittgenstein lesen, einen guten Engel braucht man für alles, was man tut. In dieser Form also der Begleitung, des Getragenwerdens, und da hat die Autonomie natürlich schon ihre Grenzen. Wir haben ja schon gehört, wir sind alle angewiesen auf andere Menschen. Wir sind angewiesen auf die Umwelt. Wenn da kein Wasser und keine Luft mehr ist, dann ist Schluss mit unserer Autonomie. Nicht? Also wir sind so angewiesen auf alles Mögliche, dass wir natürlich auch damit leben können und leichter als alles andere, dass wir auf Gott angewiesen sind. Und das drückt sich aus, indem wir konkrete Erwartungen, konkrete Hoffnungen haben und die formulieren, in dem Glauben, dass Gott unser Wohl will. Dass wir jetzt da nicht auf alles eine Antwort drauf finden, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben meist nicht erhört werden in unseren Wünschen, das ist so. Und das sagen uns dann die geistlichen Lehrer nochmal, dass das sogar im Fortgang des geistlichen Lebens zunimmt. Also kann man zum Beispiel auch bei Clive Staples Lewis lesen, der sagt, am Anfang gibt es so die Erfüllungen und je länger man lebt, desto weniger Erfüllungen gibt es, weil er einem da mehr zumuten kann. Das unterbleibt dann und man kann dann immer mehr sich einfach führen lassen und dann tritt das zurück nochmal, was dort hineinkommt. Aber dass es also nicht darum geht, dass man da hier die Wirksamkeit feststellt, ob das dabei herauskommt oder nicht, sondern wie er das ordnet und dass er darauf Antwort geben muss und wird. Das gehört auch noch zur Tradition unseres Glaubens. Wenn Sie schauen im Psalm 50, da heißt es heute, du erweist dich gerecht im Gericht oder du erweist dich als gerechter Richter, steht da heute. Wenn Sie die alte Luther-Übersetzung nehmen, dann steht dort, du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Und genauso hat es geheißen in der alten Vulgata, also in der alten lateinischen Übersetzung, bis dann durch Pius XII. Eine korrektere Übersetzung kam, denn in dem Fall ist der jetzige Text, du erweist dich als gerechter Richter, ist korrekt. Auch mit dem Hebräischen. Also sonst wimmelt das ja von Fehlern, diese Einheitsübersetzung. Aber in diesem Punkt ist sie in Ordnung, dass im Hebräischen das auch offen ist. Da kann ich nicht aus dem Hebräischen herauslesen, du siegst, wenn du gerichtet wirst, sondern heißt es, du erweist dich als Sieger im Gericht. Das ist wirklich offen. Aber jahrhundertelang hat die Kirche gebetet, et vincas cum judicaris. Du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Also dass diese Dimension des Selbstausweises und der Selbstrechtfertigung Gottes auf den Umgang mit unseren Hoffnungen und unserem Vertrauen darauf eingeht, das wird kommen. Und deswegen kann man prinzipiell schon sagen, und ich behaupte, das sei keine Vertröstung, denn wie anders soll der Glaube formuliert werden? Soll ich sagen, Gott kann nicht? Das ist ja ein Weg, den heute viele Theologen wählen. Die sagen, Gott ist ohnmächtig. Ich verstehe nur nicht, wie die dann ihre Verpflichtung erfüllen, dass sie jeden, der fragt, Rechenschaft vom Grund ihrer Hoffnung geben soll. Wenn nämlich Gott genauso ohnmächtig ist gegenüber dem Bösen wie wir, dann nimmt man besser gleich einen Strick. Was soll denn dann noch übrig bleiben? Nicht? Also deswegen halte ich diese Lösung also für nicht akzeptabel, zu sagen, Gott kann da nicht. Also bleibt nur übrig, soll ich sagen, er ist also böse oder er will nicht? Oder muss ich sagen, er wird es irgendwie verantworten können, dass er es nicht tut? Da muss ich jetzt nicht suchen, wie er da mit seinen Gründen dazwischen kommt. Das kann man sich ausmalen, wie man will. In der klassischen Metaphysik hätte man gesagt, Gott weiß eben schon immer, was gesagt worden ist und sortiert das schon mal zusammen. Das muss man so nicht ausdrücken, aber man kann es, wenn man so will. Man kann es auch lassen. Und sagen, das werden wir sehen. Jedenfalls gehört es für mich zur Vertretung des Glaubens zu sagen, er ist mächtig und er ist gut. Er ist gut. Er ist mächtig und er ist gut. Ich kann nicht sagen, er ist ohnmächtig oder er hat sich ohnmächtig gemacht, dadurch, dass er Freiheit gegeben hat. Das verschiebt nämlich die Frage nur, indem man dann nämlich sagt, wieso macht er sich denn ohnmächtig? Und kann dann den Witwen und Waisen nicht mehr helfen. Das muss er ja verantworten. Was ist das für ein Gott? Wenn er es selber macht, ist seine Sache, aber die anderen Leute. Er ist doch verantwortlich für seine Leute und muss dafür sorgen. Das tut er ja auch irgendwie. Wenn er es also nicht tut, muss er uns erklären, warum er das lässt. Und deswegen diese Offenhalten, eben sagen, ich melde meine Wünsche an, und zwar möglichst konkret, denn das will er ja auch haben, steckt ja auch in uns drin. Und aber dein Wille geschehe. Und dass man dann glaubt, dass die Liebe Nein sagt. Oder soll ich sagen, er ist nicht mehr die Liebe. Und deswegen haben wir ja, Jesus sagt auf der einen Seite, wir sollen nicht viele Worte machen, weil Gott alles weiß. Und dann erzählt er doch schockierende Geschichten von dem Freund, der da die Leute raustrommelt dann nachts und da Krach macht und von der Frau, wo der Richter sagt, also die springt mir ins Gesicht demnächst, da will ich ihr doch lieber also die Bitte erfüllen. Ich glaube, ich hätte Ärger gekriegt mit Rom, wenn ich so Geschichten erzähle. Ja, aber Jesus erzählt das so. Das heißt, er bleibt ganz strikt dabei, Bitte soll sein. Und dann, finde ich, ist die nächste Aufgabe, wie kriege ich das jetzt als Theologe oder als Philosoph zusammen? Aber ich kann das doch nicht einfach streichen. Das meine ich. Also das gehört erstmal dazu und ist jedenfalls gegeben und gehört hin. Und zwar bis ins Konkrete hinein, nicht abstrakt allgemein. Bei dem abstrakt allgemein frage ich mich nämlich, ob es dann wirklich noch eigentliche Hoffnung ist oder ob das nicht ein Ausdruck ist, dass ich das hier eigentlich nicht meine. Die Wahrheit ist konkret, sagt der Hegel. Also ich muss konkrete Wünsche und Hoffnungen haben und nicht so allgemein sagen, ich werde getragen, das bleibt mir zu abstrakt. Aber genau darüber können wir ja dann diskutieren. Also dass dieser wirkliche Ernst hier hineingehört und deswegen noch ein letztes, habe ich noch 5 Minuten? Noch ein letztes. Die Metaphysik sagt, deswegen ja auch keine Beziehung Gottes zu uns hin, dass gesagt wird, Gott kann ja von uns gar nichts empfangen und entgegennehmen, er hat ja alles. Nein, wenn Gott uns ins Dasein ruft, dann will er damit auch sich in einer gewissen Weise von uns abhängig machen. Wir können ihn kränken, ohne natürlich sein eigentliches inneres Glück zu zerstören, und wir können ihn erfreuen. Und das hat, um nochmal auf einen meiner Lieblingsautoren, auf Clive Staples Lewis geschrieben, nicht, zurückzukommen, der hat das in einer Predigt gesagt über das Gewicht der Herrlichkeit. Er sagt an sich, wenn man so guckt, was geschieht, gestern, du hattest davon gesprochen, von den Ältesten, die die Krone niederlegen. Ne? Diese Sache, also diese Anbetung und das Weggeben, das dorthin gehört. Und zugleich bekommen ja aber eben diese Ältesten, die da die Krone niederlegen, erstmal die Kronen auf. Also das Erste ist, dass man erstmal Ehre kriegt, Siegeskränze, weiße Gewänder und alles das. Und dann sagte der Louis, das geht doch eigentlich nicht, so als moderner Mensch, ich muss doch nicht noch eine Belohnung kriegen dafür, dass ich mich anständig benehme, das gehört sich doch einfach so. Und dann sagte er, aber die Kinder, nichts ist sichtbarer bei einem Kind, als dass es gelobt werden will. Wir können nicht das letzte Wort über uns sprechen, haben wir eben gehört. Das letzte Wort muss wer anders zeichnen. Wir können eine Summe von unserem Leben ziehen, aber den Gegenhaken, den macht doch wer anders und nicht wir. Das nützt ja nicht, wenn ich das sage über mich. Das muss ja von irgendwoher bestätigt werden. Und diese Bestätigung, die geschieht jetzt im positiven Sinn, sagt er, werden wir dann ein integraler Bestandteil des Glücks Gottes. Wir sind ihm ja nicht wurscht. Wofür hätte er uns sonst gerufen? Er brauchte uns nicht. Gott ist kein bisschen weniger Gott, wenn er nicht geschaffen hätte. Dafür sind es ja drei, die da miteinander glücklich sind. Aber anderen gönnen, an diesem Glück teilhaben zu können. Deswegen sagt Scotus, Gott schafft, weil er Mitliebende will. Nicht, weil er jemanden zum Lieben braucht oder so, sondern weil er anderen gönnen will, mitzulieben. Wir sollen mit Gott die Welt und uns und den Nächsten lieben und wir sollen mit dem Nächsten und der Welt Gott lieben und dann sind wir da so im Spiel, da rotiert es dann auch wie beim Herrn Höhn da mit dem Tortenstück, ne? Weil mit Gott auf die Menschen zu, mit den Menschen auf Gott zu, das ist dieselbe Bewegung, die dort auftaucht und die anderen Menschen mit Gott auf uns zu, dass diese Bewegung sich vollzieht, deswegen Schöpfung und deswegen auch die Erwartung von Neuem. Und jetzt wieder zurück zu Gott, wenn ich jetzt sage, ich lasse mir gesagt sein, ich bin empfänglich für. Sollte das nun ausgerechnet Gott fehlen? Ich sage es mal mit Augustinus. Augustinus sagt, wir leben in einer Abenderkenntnis. Immer schon Staub auf der Brille und alles immer schon, wie es schon immer war, nichts Neues unter der Sonne. Und dann sagt er, dann gibt es die Engel, die haben eine Morgenerkenntnis. Für die ist alles frisch und neu. Und das haben bei uns die Künstler zum Beispiel, diese Morgenerkenntnis. Da macht er wieder ein Gedicht über die Rose der Rilke oder über den Mond und das wäre so, als gäbe es nicht schon 1000 Gedichte darüber. Auf einmal ist die Rose wieder neu wie aus der Schöpferhand, Tropfen auf den Blättern und ganz frisch. Morgenerkenntnis. Ne? Dass das da ist, Morgenerkenntnis. Und soll diese Morgenerkenntnis Gott fehlen, bloß weil er allwissend ist? Was wäre denn das? Natürlich ist er empfänglich für. Denn empfänglich für heißt ja nicht passiv sein, sondern empfänglich heißt ja sich auftun, entgegennehmen, sich einlassen auf, dass wir ihn betrüben können und dass wir ihn beglücken können. Das geht natürlich nur, wenn ich trinitarisch denke. Also nicht wie in diesem arabischen Sprichwort, wer in den Himmel spuckt, dem fällt es in den eigenen Bart. Wir können Gott anspucken in seinem Sohn. Und wir können sein Herz durchbohren. Und meinen Sie, das ist dem Vater wurscht? Also, dass das ja unmittelbar geschehen kann und mit hineingehört. Und so können wir ihn auch, meine ich, beglücken, dass wir wirklich ein Vollzug dessen sind, es ist ihm nicht gleich, wenn wir ihn loben und preisen, es ist ihm nicht gleich, wenn wir ihn danken und er ist nicht unbewegt, wenn wir ihn bitten. Und zwar nicht bloß abstrakt, sondern auch konkret. Wie man das dann philosophisch oder theologisch zusammenkriegt, das finde ich, ist eine zweite Frage. Aber darüber kann man sich dann streiten. Dankeschön. Thank you.